Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde heute weiter in den Text von Hakuin gehen, der Gesang des Zazen. Und wir waren das letzte Mal ja bei dem Einstieg in das Thema. Alle Lebewesen sind in ihrem innersten Buddha. Das ist so die erste Zeile und das ist erstmal ein ziemlich starkes Statement. Und dann beschreibt er so ein bisschen, wie viele Menschen aber ihr Leben selbst wahrnehmen, und da bringt dabei zwei Beispiele. Sie haben keine Ahnung von ihrem Innersten, stattdessen suchen sie in der Ferne. Und das ist etwas, so ein Satz, der, finde ich, wirklich zeitlos ist. Wenn man sich das bei uns hier anschaut, ist es so, dass die Leute sozusagen so mit dem Außen beschäftigt sind und mit der Idee, wenn sie das und das machen oder das und das haben, dass sie dann glücklich werden. Interessanterweise lese ich jetzt gerade einen Text aus dem 4. Jahrhundert, also von Augustinus, der beschreibt genau das Gleiche. Der beschreibt genau, wie die Leute im Außen orientiert sind, total den Kontakt zu ihrem Inneren verloren haben, wobei er hat ein bisschen eine andere Begrifflichkeit. Aber wenn man so diesen Gottesbegriff von ihm, der ja sehr personal ist, aber wenn man den austauscht zu dem, was wir so machen oder als Natur den Begriff setzen oder als unser innerstes Wesen oder unsere Buddha-Natur, dann ist der Text eigentlich, hat er über viele Züge sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu dem, wie es im Buddhismus beschrieben wird und zu dem, wie es heute noch läuft. Wenn wir Augustinus nehmen, also 4. Jahrhundert, Hakuin, 18. Jahrhundert und jetzt haben wir das 21. Jahrhundert und offensichtlich hat sich von dieser Grunddynamik, dass wir versuchen, im Außen unser Glück zu suchen, hat sich nichts geändert. Also das finde ich sehr interessant. Also es gibt eigentlich nicht viel Neues. Und dann kommt mein Lieblingsgleichnis. Also sie gleichen jemanden, der mitten im Wasser steht und vor Durst laut schreit. Und das zeigt das so ein bisschen. Wir haben eigentlich in uns diese Buddha-Natur. Dadurch, dass wir das nicht merken oder nicht wissen, fühlen wir uns total verarmt, fühlen wir uns eigentlich in so eine Defizithaltung. Ausgetrocknet, verhungert, durstig. Also wir brauchen sozusagen wieder was. Und das zweite Beispiel, was er bringt, also genau wie ein Kind reicher Eltern, das auf dem Land in Armut herumirrt. Und da haben wir auch zwei Punkte, also wieder dieses Bild von verhungert sein, von sich arm fühlen, obwohl man eigentlich reich ist. Da könnte man natürlich jetzt so diese Jammerkultur hier in Österreich auch anführen. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Und trotzdem jammern so viele Leute über wirklich Peanuts, wenn man es sich mal weltweit anschaut, wie Leute leiden. Das heißt, den Reichtum, den wir hier haben, ist offensichtlich für viele Leute gar nicht möglich, das zu genießen. Sondern sie sind auch so wieder in dieser Defizithaltung und glauben, es fehlt ihnen permanent etwas oder glauben, es geht ihnen so schlecht. Und im weltweiten Vergleich ist das natürlich sehr schräg. Und dann kommt jetzt der neue Punkt. Also so weit sind wir das letzte Mal gekommen. Und der neue Aspekt, die Ursachen unserer Wiedergeburt in den sechs Bereichen des Samsara liegen in unserer eigenen Verwirrung. So, jetzt haben wir da mehrere Begriffe. Also einmal diesen Begriff der Wiedergeburt. Aber ich interpretiere ihn jetzt mal nicht so, dass wir sterben und dann wiedergeboren werden, sterben und wiedergeboren werden. So wie das wahrscheinlich zur Zeit des Buddha verstanden wurde und heute in Asien, in vielen buddhistischen Ländern immer noch wörtlich verstanden wird. Sondern ich interpretiere mal den Begriff so, wie ich das von meinem Zen-Lehrer, vom Genro, kennengelernt habe, der diesen Begriff auf unser unmittelbares Erleben zurückgeführt hat. Das heißt, wir werden in jedem Augenblick wieder neu geboren. Das heißt, jeder folgende Augenblick ist neu, bedingt durch den Augenblick davor. Und so ist es eigentlich von Augenblick zu Augenblick eine Wiedergeburt. Und jetzt kann man diese Zustände, die wir von einem Augenblick zum nächsten Augenblick erleben, kann man diesen sechs Wiedergeburtsbereiche zuordnen. Das heißt, wir können in einem Moment total glücklich sein, das wäre der Bereich der Götter. Wir können total triebgesteuert sein, das wäre der Bereich der Hölle. Wir können total emotional verhungert sein, das wäre der Bereich der hungrigen Geister. Wobei triebgesteuert ist eher der Bereich der Tiere, fällt mir gerade ein. Aber man kann es ja beliebig zuordnen. Das heißt, wenn wir sehr grauslich andere quälen, das wäre eher so der Höllenbereich. Und dann gibt es diesen Bereich der Asuras, also der streitbaren Gottheiten. Das wäre so ein Bereich, wenn es uns eigentlich gut geht und wir wollen noch mehr. Also so manche nennen so diese Haltung eines Börsianers. Also du hast schon viel Geld und willst noch mehr haben. So, das. Und dann gibt es noch den Menschenbereich und der ist so gemischt. Also alles Mögliche. Man könnte vielleicht für den Alltag sagen, eher so indifferent. Also da sticht nicht wirklich was Starkes heraus. Also das wären so diese eine Möglichkeit, unser Erleben zu beschreiben in Form dieser 6 Wiedergeburtszustände. Und das nennt er, also dieser Kreislauf, das wird ja in Form eines Rades dargestellt, diese 6 Bereiche. Und dieser Kreislauf nennt sich dann Samsara, das heißt das Rad des Leidens. Das heißt, solange wir in diesen immer sich verändernden Bewusstseinszustände von einem zum nächsten gehen, sind wir mehr oder weniger diesen Zuständen ausgeliefert. Und die Ursache dieses Ausgeliefertseins, nennt er, ist unsere Verwirrung. Das heißt, unsere Sichtweise der Dinge, dass wir uns, obwohl wir es nicht sind, und trotzdem sehen wir uns getrennt vom Rest der Welt. Das ist ja auch ein interessantes Phänomen. Also alle Wissenschaften sagen uns, wir sind Teil des Ökosystems Welt. Ja, wenn wir unsere Naturressourcen vernichten oder vergiften, dann erleben wir das unmittelbar, indem der Fisch sozusagen dann alle möglichen Schwermetalle hat. Indem das Klima sich verändert, ja, weil wir alle möglichen Gifte in die Luft schicken. Und dann merken wir, oder das sagen uns dann sozusagen die Wissenschaftler, dann wird es einfach heißer und es wird wirklich heißer, aber das interessante Phänomen dabei ist, wir ändern uns eigentlich persönlich überhaupt nicht, obwohl wir das wissen, dass es eigentlich nicht wirklich zu unserem eigenen Vorteil ist. Und das erinnert mich an diese Geschichte mit diesem Frosch, den man in so einen Kochtopf gibt und das Wasser langsam erhitzt und der Frosch wird nicht raushüpfen, sagt man von dem Bild her, weil die Veränderung so langsam geht, bis er irgendwann dann gekocht ist. Und das kommt mir ein bisschen ähnlich vor wie bei Menschen, dass wir es zwar kognitiv verstehen, aber die Veränderungen gehen so langsam. Und selbst diese Theorie des Kipppunktes, ja, dass ab einem bestimmten Punkt gibt es einen Point of No Return, dann geht es nicht mehr, also kann man es sozusagen nicht mehr heilen, ein System. Auch das ist irre abstrakt, hat für uns, unseren Alltag offensichtlich null Relevanz. Oder für die meisten, oder keine Ahnung. Und so gehen wir eigentlich sehenden Auges in den Abgrund. Also bei der Hitze ist das Froschbeispiel natürlich ganz passend. Also wir werden sozusagen durch das Klima gekocht. Und die Grundverwirrung aus buddhistischer Sicht ist die Verwirrung, dass wir den Kontakt zu unserer Umwelt, zum Rest der Welt eigentlich verloren haben und dadurch sozusagen nur noch zu unserem egoistischen Vorteil Dinge tun und nicht so handeln, dass es dem Gesamtgefüge gut geht. Sondern jeder will nur für sich was haben. Ich. Und das geht halt auf Dauer offensichtlich nicht. Und es gibt ja von Mahatma Gandhi, ich weiß ja gar nicht, ob dieses Zitat stimmt, aber es wird immer wieder gebracht, dieses Zitat, dass die Welt hat genug Ressourcen, um den Hunger aller Menschen zu stillen, aber zu wenig, um die Gier aller Menschen zu stillen. Und das, finde ich, trifft so ein bisschen den Punkt, an dem wir uns momentan befinden, oder ja. Das meint dieser Begriff der eigenen Verwirrung. Und dann kommt ein Punkt, den ich sehr spannend finde. In Dunkelheit wandern wir durch Dunkelheit. Und das ist so ein Bild, dass wir sozusagen wie ein Blinder durch die Gegend torkeln und gar nicht wissen, wohin wir eigentlich torkeln. Und was bei diesem Bild aber fehlt, ist der Antrieb. Das heißt, was manifestiert es denn eigentlich, dass wir so gefangen sind in unserer Sichtweise? Und die Antwort liefert der buddhistische Begriff des Karma, oder das ist zumindest die buddhistische Sichtweise, das heißt unsere Gewohnheitsmuster. Und das ist ein extrem interessantes Thema, finde ich, weil wir unsere eigenen Gewohnheitsmuster natürlich jetzt so kennen, mehr oder weniger, oder uns im Alltag immer wieder zuschauen können, wie wir bestimmte Dinge ähnlich sagen, ähnlich sehen, ähnlich tun. Und wenn man das ein bisschen beobachtet, merkt man da Wiederholungen. Und wenn wir bestimmte Dinge wiederholen, immer öfter, dann wird das natürlich zu einem Gewohnheitsmuster. Aber was auch spannend ist, ist zu schauen, wie wir durch diese Gewohnheitsmuster eigentlich in unserem Handlungsspielraum gefangen sind. Und dann stellt sich die Frage, wie weit können wir uns eigentlich verändern? Wie weit können wir diese Gewohnheitsmuster verändern? Und wenn ich anderen Leuten zusehe, habe ich manchmal den Eindruck, dass mit dem Verändern, das ist eine interessante Idee, aber vollkommen realitätsfern. Also, und wenn ich bei mir auch schaue, merke ich, wie stark diese Gewohnheitsmuster sind, wie stark diese eingeschliffenen Sichtweisen sind oder die Reaktionsweisen auf bestimmte Dinge. Und das ist schon ein interessantes Phänomen. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das, was wir unter anderem auch üben, also nicht nur Gelassenheit, sprich in unserem Schwerpunkt zu bleiben, sondern auch im Alltag heilsame Gewohnheitsmuster einzuüben. Und das ist nichts anderes als die Wiederholung von heilsamen Tun. Und über die Wiederholung wird es ein Gewohnheitsmuster und dann kann man vielleicht unheilsame Gewohnheitsmuster ein wenig entschärfen. Oder Gewohnheitsmuster, die, wo wir merken, die tun uns nicht gut oder tun unsere Umwelt nicht gut. Aber das setzt voraus, dass wir erstmal eine Ahnung haben, in welche Richtung es eigentlich gehen sollte. Und mein Lieblingsthema sind ja E-Bikes. Ja, ich meine, die ganze Welt redet von Energiesparen. Und dann gibt es viele Leute offensichtlich, das ist ja der Boom im Moment. Ja, die denken, ja, Energiesparen ist super, ich kaufe mir jetzt ein E-Bike. Und nicht realisieren, woher kommt eigentlich der Strom? Okay, ein Großteil des Stroms wird aus Gas produziert. Wir haben jetzt ein bisschen ein Problem, Gas zu bekommen. Ein anderer Großteil dieser Energie wird von Atomkraftwerken produziert. Aber wir Österreicher sind ja eigentlich gegen Atomkraft. Und trotzdem kommt der Strom aus der Steckdose. Und also dieses verkürzte Denken, auch wieder so egozentrisch, ja, das ist irgendwie ganz spaßig, mit so einem E-Bike durch die Gegend zu flitzen, aber nicht realisierend, dass das nicht die Lösung unserer Probleme ist, sondern ein Lösungsschritt ist Energie sparen. Und da heißt es, nicht noch zusätzliche Energie zu verbrauchen. Und das merke ich aber, selbst bei Leuten, die ihr ganzes Leben lang schon grün gewählt haben und so, merke ich, dieser Schritt wird irgendwie, ist schwierig, offensichtlich. Das heißt, sobald es um die eigene Komfortzone geht, tritt so dieses Phänomen auf, was jemand mal in der Weise beschrieben hat, dass der Mensch die einzige Maschine ist, die mit gegenläufigen Programmen super laufen kann. Ja, das heißt, innerlich wissen wir, das ist eigentlich nicht gut und wir machen trotzdem das, was uns nicht gut tut. Und das ist, finde ich, eine tägliche Herausforderung. Also wirklich das, was wir glauben, was richtig ist, auch im den Alltag mal zu untersuchen, wie kann ich das denn wirklich umsetzen? Und es bedeutet manchmal, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Wobei mit den E-Bikes ist ja so, wenn ich selbst trete, dann ist das ja zwar anstrengend, aber es tut meinem Kreislauf natürlich viel besser, als wenn ich nur drauf sitze und Gas gebe. Also selbst das ist ja eigentlich, hat eigentlich nur diesen Fun-Aspekt, aber nicht einen heilsamen, gesundheitlichen Aspekt. Ja, und dann das Argument, ja, man kann damit weiterfahren oder man kann damit einen Berg hochfahren, wo man jetzt nicht mehr hochkommt. Also frage ich mich doch, ja und? Wozu soll das gut sein, dass du jetzt weiterfahren kannst? Also das sind Argumente, wo ich mir denke, interessant. Aber ich denke, der Punkt ist wirklich, diese Theorie, die sich ja offensichtlich über die Jahrhunderte nicht geändert hat, auf den eigenen Alltag anzuwenden, den eigenen Alltag mal durchzuchecken, wie setze ich das eigentlich um? Und es sind die Kleinigkeiten. Ja, es sind wirklich die Kleinigkeiten wie Energiesparen. Und ich glaube in Deutschland, ich glaube der Habeck hat das gesagt, 10% Energiesparen sollte kein Problem sein. Das Problem ist nur, man muss es tun. Und hier in Österreich ist offensichtlich, das ist noch sehr weit weg. Aber irgendwie muss man schon was tun, denke ich mir. Besonders weil Österreich ja noch abhängiger vom russischen Gas ist als Deutschland. Also, aber ich meine, man muss ja nicht immer alles vorgesetzt bekommen, wo dann irgendjemand sagt, was man zu tun hat, sondern man kann ja auch selbst denken. Und ich denke, die Meditation hilft uns sehr wohl auch klarer zu denken, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden und dann einfach gute Entscheidungen für den Alltag treffen. Das, denke ich, ist ein wichtiger Teil von Meditation. Und das meint so ein bisschen, dieser Begriff der Dunkelheit ist so ein Synonym für Blindheit, für einfach nicht sehen, was da ist. Oder ich hatte jetzt, als ich in Wien war, ein Gespräch mit einer Bekannten über den Ukraine-Krieg. Und da erzählt die mir doch glatt, also sie findet es eigentlich nicht gut, Krieg zu machen. Und dann frage ich sie, ja gut, aber was würdest du denn machen, wenn dich jemand überfällt? Dann schaut sie mich an, ja, aber sie findet es nicht gut, wenn Leute sterben. Und dann sage ich, naja, aber manchmal muss man halt zurückschießen, wenn man überfallen wird. Also da hat man dann nicht so die große Möglichkeit, mit einer weißen Fahne zu schwenken, wenn die andere Partei einfach dein Leben will. Also, und diese Art von, und dann habe ich sie gefragt, ob sie diesen Text von Putin gelesen hat, wo er eigentlich beschrieben hat, was er vorhat. Ja, also wieder das ehemalige russische Gebiet, und er bezieht sich da auf irgendwelche historischen Beispiele, sozusagen wieder russisch zu machen. Und damit ist nicht nur, sind nicht nur diese selbst, diese bisschen da am Schwarzen Meer, diese Luhansk und wie die Dinger da heißen, gemeint, sondern damit sein ursprüngliches Ziel war, die gesamte Ukraine einzuverleiben, beziehungsweise eine russlandfreundliche Regierung einzusetzen. Und dann schaut sie mich an und sagt, nee, den Text hat sie nicht gelesen, aber sie glaubt es einfach nicht. Und dann sage ich mir, hallo, aber er hat es veröffentlicht. Und er macht genau das, was er da drin beschrieben hat. Er greift sich ein schwaches Land nach dem anderen. Nee, nee, man muss so handeln. Und dann dachte ich mir, irgendwie lebt sie in einer anderen Welt. Also will sie die Dinge nicht wahrhaben, die gerade passieren? Oder passt es nicht in ihr Weltbild rein, sodass sie es einfach ausblendet? Also es war mir vollkommen schleierhaft. Und eigentlich war das eine ganz kluge Person, dachte ich. Aber das, ja, fand ich interessant. Und das ist so dieser Aspekt, denke ich, von Dunkelheit, dass wir uns manchmal einfach die Welt schönreden und nicht wirklich hinschauen wollen, was ist da los? Und das meint der Blick nach außen als auch der Blick nach innen. Das heißt auch bei uns einfach zu schauen, was ist da? Wie sind unsere Gewohnheitsmuster? Und es gibt da bestimmt Gewohnheitsmuster, die uns nicht gefallen. Und das heißt aber nicht, dass wir uns dann die Welt schönreden müssen, sondern das heißt einfach zu akzeptieren, dass wir halt auch dunkle Seiten haben. Oder wenn unangenehme Gefühle auftauchen, okay, dann ist da ein unangenehmes Gefühl. So what? Es geht auch wieder vorbei. Und diese Qualität des Hinschauens oder der Offenheit, und auch immer wissend, dass wir natürlich jede unserer Erfahrung in unsere Lebenswelt einbauen. Das heißt, wir interpretieren sie irgendwie. Aber die Frage ist, ob unsere Interpretation immer richtig ist oder für uns stimmig ist. Das heißt, der eine Spruch von Seong San, also not knowing, also nicht wissen, ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der mir von Soka Rinpoche eingefallen ist, ist, man weiß nie, wozu die Dinge gut sind. Und da gibt es diese berühmte Geschichte von, wahrscheinlich kommt das aus der Mongolei oder aus Tibet oder keine Ahnung, von einem alten Mann, der nur einen Sohn hatte. Und dieser Sohn war also der Erbe und irgendwann gibt es einen Unfall und der Sohn hat sich das Bein gebrochen. Und das ganze Dorf kommt zusammen und bemitleidet den Mann. Und dieser Mann sagt, man weiß nie, wozu es gut ist. Nächsten Tag kommen die Soldaten, die Rekrutierungssoldaten vom König und ziehen alle jungen Männer des Dorfes ein, weil irgendwo wieder Krieg ist. Nur dieser Mann wird nicht eingezogen, weil kaputtes Bein ist nicht als Soldat wirklich funktionsfähig. Und dieser Bauer hatte also eine große, oder hatte ein Pferd eigentlich, ja. Und dann eine Woche später haut das Pferd ab. Und wieder das ganze Dorf läuft zusammen und sagt, boah, dein einziges Pferd ist weg, wie willst du denn jetzt dein Feld pflügen und diese ganzen Geschichten, ja. Und er wieder so gelassen und sagt, man weiß nicht, wozu es gut ist. Und den nächsten Tag, oder die nächste Woche, kommt dieses Pferd zurück mit einer ganzen Herde von Wildpferden. Und auf einmal ist er der reichste Mann im ganzen Dorf. Also ich nehme an, da gibt es noch mehrere Kapitel, aber die fallen mir jetzt nicht alle ein. Aber das zeigt so ein bisschen die Haltung, dass wir momentan manchmal eine Situation vielleicht so interpretieren, dass wir nur das Negative sehen, weil wir vielleicht die positiven Aspekte noch gar keine Idee davon haben. Wenn wir aber die Situation ein bisschen weiter fassen und ein bisschen über einen längeren Zeitraum beobachten, ist manchmal so, dass das wieder zu etwas Gutem geführt hat. Und deswegen fand ich diesen Spruch von Soga Rinpoche, man weiß nie, wozu etwas gut ist, fand ich hilfreich. Weil es verhindert, dass man in so einem Jammerzustand festsitzen bleibt. Weil man öffnet sich einfach wieder für das, was kommt. Und das ist diese Qualität des Nichtwissens oder der Offenheit. Und zu schauen, okay, das ist vielleicht nicht optimal gelaufen. So what? Und dieser Absatz von McQueen endet damit mit der Frage, wann werden wir aus diesem Kreislauf des Leidens ausbrechen? Und für mich ist dieser Begriff des Ausbrechens eine Aktivform. Das heißt nicht, steht nicht drin, wann werden wir aus diesem Bereich erlöst oder befreit, ist eher eine Passivform, sondern wann brechen wir aus diesem Kreislauf aus? Und das ist, finde ich, ein wesentlicher Punkt aus buddhistischer Sicht. Das heißt, dass wir alle Möglichkeiten haben, um unser eigenes Leid zu beenden. Wir müssen es nur tun. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und an dem Punkt machen wir für heute Schluss. Danke.